Jesus, mein Gebet ist unser Gebet, dass du heute Raum nimmst, ist unser Gebet, dass du uns deine Wege zeigst, dass du uns leitest, dass du uns führst und dass du uns zeigst, was es bedeutet, deine Kinder zu sein und dir zu folgen. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Gegenwart und ich bitte dich für heute um deinen ganz besonderen Segen. Ich bitte dich um Klarheit und um gute Gedanken, gute Entscheidungen. In Jesu Namen. Amen. Herzlich willkommen zusammen. Schön, dass ihr heute wieder im Leithaus seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Für die, die ihr zu Hause seid, zu Hause vorm Monitor sitzt oder vorm Smartphone. Cool, dass ihr da seid. Das Thema, das wir heute haben, ist Nachfolge. Also, wenn du mitschreibst, Nachfolge. Letzte Woche haben wir über die Fülle gesprochen, die Gott uns geben möchte. Die Fülle des Lebens. Ja? Und da hatten wir folgenden Bibelvers in der Predigt. Das war 5. Mose 30, 19 bis 20. Wir blenden den gerade noch ein. Und da steht, heute stelle ich vor euch die Wahl zwischen Leben und Tod. Zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Entschließt euch, den Herrn, euren Gott, zu lieben, ihm zu gehorchen, euch ihm ganz anzuvertrauen, denn er ist euer Leben. Und dann haben wir gesagt, hey, krass, es ist Gottes Wille, dass wir Leben haben. Jesus hat noch gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit sie das Leben in Fülle haben. Also nicht irgendwas zeitlich Begrenztes, das irgendwie irdisch ist und dann vorbei ist, sondern etwas Ewiges. Das Leben, das Gott uns schenken möchte, ist nicht mehr und nicht weniger als ewiges Leben. Und deswegen steht hier im Urtext bei, als Jesus sagt, dass er uns das Leben in Fülle geben möchte, auch das Wort Zoe, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, und nicht Bios. Ja? Denn Bios, haben wir das Wort Biologie her. Und da wissen wir, das hat alles so seine Zeit. Bei Zoe ist das eine andere Sache. Zoe ist göttliches Leben, das überfließt, das nicht endet. Und deswegen wird Gott hier auch als, oder er bezeichnet sich auch als Quelle des Lebens. Das heißt, es ist Leben ohne Ende. In dem Vers hier in Mose ruft uns Gott dazu auf, das Leben zu wählen. Und wie sollen wir das machen? Der Vers gibt die Antwort, indem wir uns entschließen, Gott zu lieben. Und dazu zählt Folgendes und das bedeutet auch Folgendes. Das heißt, Gott lieben heißt ihm auch gehorchen, heißt auf ihn zu hören und jetzt nicht zu machen, was ich will, sondern mich auch in den Fluss des Lebens zu stellen, den Gott für mich hat und nicht außerhalb dessen zu agieren und mir dann irgendwelche löchrigen Zisternen zu machen, die das Wasser nicht halten können. Auch darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Es bedeutet, mich Gott ganz anzuvertrauen, ihm mein ganzes Leben hinzulegen. Also nicht ein Viertel, nicht die Hälfte, nicht 90%, auch nicht 99,9%, sondern 100%, mich ganz anzuvertrauen. Es in seine Hand legen. Also, schlussendlich, wie kann ich dieses Leben haben, indem ich die Bereitschaft habe, mich ganz für Gott zu geben? Ganz. Aber was heißt das eigentlich, Gott zu lieben? Was heißt es, ganz für ihn zu leben? Was bedeutet das? Ich habe euch heute ein Wort von Jesus mitgebracht, das zugegebenermaßen nicht besonders leicht verdaulich ist. Aber es ist gut. Ich bin so dankbar, dass Jesus uns in allem die Wahrheit sagt und uns nichts vormacht und nicht ein A für ein U vormacht. Außerdem ist das Wort, das ich mitgebracht habe, steht übrigens in Lukas 14, auslegerisch nicht ganz leicht. Das hat so ein paar Fallstricke, die ich heute mal versuche, mit euch anzuschauen und gucken, dass wir da nicht in die Gruben fallen und uns nicht daneben bewegen. Aber es zeigt uns auf jeden Fall sehr, sehr klar, was Jesus von seinen Jüngern erwartet, was er von uns als Christen erwartet, die ihm nachfolgen. Lukas 14, 25, bis 35. Es steht, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, also Jesus. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau, Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und er konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich und man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Was für eine krasse Textpassage. Also was ist die Situation? Die Situation ist, Jesus läuft durch die Gegend und der Text beginnt mit und eine große Volksmenge folgte ihm. Also laufen hunderte Leute oder vielleicht tausende Leute laufen Jesus hinterher und dann dreht er sich um und fängt an zu predigen. Ja? Und ich glaube, viele würden sagen, hey krass, boah, voll die Volksmenge, endlich sind mal total viele Leute da, endlich ein voller Gottesdienst. Ja? Endlich ist die Bude voll. Jetzt müssen wir uns ganz besonders um die Leute kümmern. Jetzt müssen wir positiv sein. Wir brauchen eine positive Message. Es soll keiner Anstoß nehmen. Einfach alles easy going. Endlich sind die da. Ist cool. Ist ja sonst so leer. Ja? Was macht Jesus hier? Was macht Jesus hier? Er hält eine der ernüchterndsten Predigten im ganzen Neuen Testament. Endlich sind mal viele Leute da. Und Jesus dreht sich um und das, was er hier zu sagen hat, ist echt starker Tobak. Er scheint überhaupt nicht darauf aus zu sein, die Leute zu gewinnen. Er scheint überhaupt nicht irgendwie zu denken, so ich muss jetzt hier was tun. Gar nicht. Null. Stattdessen hält er ihnen Punkt für Punkt vor Augen, was es sie kosten wird, wenn sie ihm nachfolgen wollen. Du willst zu mir gehören, du willst mir folgen, du willst mein Jünger sein. Okay, das sind die Bedingungen. Bam, bam. Bam. Echt krass. Aber er ist zutiefst ehrlich mit ihnen. Jesus ist super ehrlich mit ihnen. Und er zeigt ihnen deutlich, dass es mehr als Begeisterung für ihn, für Gott, fürs Evangelium, für Jesus braucht, um sein Jünger zu sein. Aber was meint er eigentlich mit den Dingen, die er sagt? Vater, Mutter, Kind, Brüder, Schwestern, mein eigenes Leben hassen. Ich soll das hassen, sonst kann ich nicht sein Jünger sein. Was meint er damit? Ich soll mein Kreuz tragen, ich soll ihm nachkommen. Was meint er damit? Krieg führen, allem entsagen. Fades Salz, das hinausgeworfen wird, weil es zu nichts mehr taugt. Was meint Jesus hier eigentlich? Ich weiß nur eins, es klingt nicht besonders nett und es klingt nicht besonders einladend. Aber was meint er? Schau, Vers 26, da steht, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch noch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Okay. Was meint Jesus hier? Würde es nicht dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst total widersprechen? Würde es nicht total widersprechen, was er hier sagt? Ich soll die alle hassen? Doch, definitiv, es würde dem widersprechen. Und das, was Jesus hier rhetorisch macht, ist eine alte jüdische Tradition. Und es ist wichtig, dass man das weiß. Sonst fängt man nämlich an, die Stelle nicht richtig zu verstehen und falsch auszulegen. Zur Zeit von Mose, 1600 vor Christus, da gab es ja so einen Priesterstamm im Volk Israel. Dieser Priesterstamm hieß Levi und die waren ausgesondert, vor Gott zu dienen. Das heißt, die sollten die Gebete machen, die sollten einen Räucherdienst und Opferdienst und all diese Dinge, die man halt in einem Heiligtum tut, sollten die tun. Ja? Und da steht im 5. Mose 33, 9 und 10 Folgendes über diese Leviten. Der von seinem Vater und von seiner Mutter spricht, ich sehe ihn nicht. Und von seinem Bruder, ich kenne ihn nicht. Und von seinem Sohn, ich weiß nichts von ihm. Die hüten dein Wort und bewahren deinen Bund. Sie lehren Jakob, also Israel, deine Rechte und Israel dein ganzes Gesetz. Sie bringen Räucherwerk vor dein Angesicht und Ganzopfer auf deinem Altar. Was ist das für eine Beschreibung? Es geht hier um die Priester im alten Israel, die Gott gedient haben. Und die werden hier beschrieben. Und es wird gesagt, dass sie meinen von ihrem Bruder, ich kenne den nicht. Von der Mutter, die sehe ich nicht. Und von ihren eigenen Söhnen, weiß nichts von denen. Ja? Natürlich ist es hier nicht gemeint, dass sie ihre Familie nicht mehr sehen. Natürlich nicht. Oder dass sie nichts von ihr wissen. Es geht nur darum, aufzuzeigen, dass ihre erste Liebe Gott gilt. Sie waren Priester, sie waren Gott geweiht. Und somit war ihr Job in allererster Linie, für die Menschen zu beten, für die Menschen da zu sein, den Menschen zu dienen und vor Gott den Gottesdienst zu halten. Das war ihre erste Liebe. Und das ist das, was der Schreiber hier versucht zu sagen. Das Alte Testament ist voll von Geschichten über Leviten und ihren Familien. Also offensichtlich kann das nicht so gemeint gewesen sein, wie es hier steht. Die hatten Familien, die hatten Frauen, die hatten Kinder, mit denen sie gelebt und die sie geliebt haben, natürlich. Aber ihre erste Liebe galt Gott, galt ihrer Berufung als Priester. Der Punkt, den Jesus macht, wenn er vom Hassen spricht, dann meint er nicht, dass ich meine Liebsten hassen soll. Das würde sich wirklich mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst widersprechen. Ja? Sondern ich soll Jesus so sehr lieben, dass selbst die größte Liebe zu anderen, zu meiner Frau, zu meinen Geschwistern, zu meinen Eltern, zu mir selber, zu irgendwelchen Dingen in meinem Leben, dagegen verblasst. Jesus an erster Stelle. Also er hebt nichts auf. Er folgt einer jüdischen rhetorischen Tradition, die aufzeigen soll, dass Jesus meine erste Liebe sein soll. Meine erste und meine größte Liebe. Wenn ich sein Jünger sein möchte. Ist die Voraussetzung. Lieb mich mehr als alles in der Welt. Lieb mich mehr als die Welt. Lieb mich mehr als dich selbst. Aber warum sollte Jesus sowas sagen? Die Frage bleibt trotzdem, oder? Warum soll ich ihn mehr lieben als alles andere? Erstens, weil ich als Jünger quasi als Priester auserwählt bin. Petrus spricht im Petrusbrief davon, dass wir ein auserwähltes Priestertum sind. Wenn du Jesus folgst, bist du berufen, Priester zu sein, für die Menschen zu beten, für sie da zu sein, ihnen zu dienen. Und die gute Botschaft zu verkündigen, den Menschen Hoffnung zu bringen, zu sagen, hey, Gott liebt dich und Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich erlöst. Jesus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Er möchte, dass du ewiges Leben hast. Er möchte bei dir sein. Er möchte eine Beziehung mit dir. Das ist der erste Grund. Ich bin als Priester ausgesondert. Und damit bekleide ich ein extrem hohes Amt. Mit ganz viel Verantwortung. Die Leute schauen auf dich, schauen auf mich, wie ich lebe. Ob das zu dem passt, was ich predige. Ob es zu dem passt, was du ihnen erzählst. Der zweite Grund, warum Jesus sagt, du sollst ihn mehr lieben als alles andere und jeden anderen, ist die Gefahr von einem Abwenden von Gott ist recht groß, wenn du dich in erster Linie nach Menschen oder nach dir selbst richtest. Ja? Menschen sind Sünder. Du kannst den tollsten Menschen haben, aber Menschen sind fehlbar. Und Menschen sind dir oft näher wie Gott. Gott ist irgendwie, ja, vielleicht hast du diese besonderen intimen Zeiten, wenn der Heilige Geist mit dir redet, zu dir redet, das spürst du erst ganz nah. Aber oft im Alltag läufst du durch die Gegend und da sind dir Menschen gedanklich erstmal näher. Natürlich, und die stehen vor dir, das tut Gott nicht. Ja? Du kannst ihn nicht drücken und du kannst nicht mal eben High Five und was auch immer. Wenn ein Mensch, den du sehr, sehr liebst, an deiner Seite steht, dann ist er dir erstmal gefühlt immer näher. Zu Gott ist ein längerer Weg. Im Johannesbrief heißt es, wenn ihr noch nicht mal die Menschen liebt, die ihr seht, wie könnt ihr Gott lieben, den ihr nicht seht? Das macht keinen Sinn. Denn das, was du siehst, liegt dir immer erstmal näher. Okay? Das, worauf du schaust. Wenn der Mensch an deiner Seite, und sei er noch so toll, einen Fehler macht und in eine falsche Richtung geht, stell dir vor, er steht neben dir. Da macht das gleich mal 90-Grad-Turn, wenn du ihm folgst und ihn mehr liebst als Gott. Aber Gott ist weiter weg. Und das bedeutet, Gott ist irgendwo da. Irgendwo da. Und ich habe eine gute, grobe Richtung. Wenn ich mich jetzt nach Gott ausrichte, dann werde ich keine krassen U-Turns machen im Leben. Sondern ich werde einfach auf ihn schauen und ich werde vielleicht mal ein bisschen links laufen und mal ein bisschen rechts laufen, aber die grobe Richtung stimmt. Das ist bei Menschen nicht immer gegeben. Nicht bei dem Menschen, den du liebst und auch nicht bei dir selbst und auch nicht bei mir. Natürlich nicht. Also Menschen sind fehlbar. Gott nicht. Deswegen soll ich auf ihn schauen. Da, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Da, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wenn Jesus die größte Liebe deines Herzens gilt, ja, dann wird dein Herz auch bei ihm bleiben, weil dort dein Schatz ist. Da, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und da wirst du auch hinschauen. Und danach wirst du dich richten und in die Richtung wirst du gehen. Deswegen ist es wichtig, dass du den liebst, der uns ohne Ende liebt. Und zwar zuerst. Und zwar jeden Einzelnen ohne Ende liebt. Denn ich kann einem Menschen zuliebe was entscheiden. Das ist trotzdem falsch und tut beiden nicht gut. Das ist nichts, was Gott will. Gott will, dass du Segen hast und dass der Mensch an deiner Seite auch Segen hat. Drittens. Jesus zuerst zu lieben, nimmt mir die Menschenfurcht. So oft haben wir Angst darüber, was andere denken, was andere sagen. Aber wenn Gott dein Fokus ist, dann machst du dich nicht mehr so in ungesunder Weise abhängig von anderen Menschen. Ja? Du stehst in einer guten Liebesbeziehung, in einer guten Freundschaft, aber nicht in einer ungesunden Abhängigkeit. Schau, wenn ich von einem Menschen alles erwarte, alles zu bekommen, was mich füllt, dann bin ich auch in einer gewissen Weise in der Abhängigkeit von diesen Menschen. Wenn ich von Gott erwarte, mich zu füllen, dann kann ich mich von Gott füllen lassen und bin frei und bin gefüllt, egal ob mich der Mensch an meiner Seite gerade füllen kann oder nicht. Und hier glaube ich auch, ist ein großes Geheimnis für jede Ehe, so am Rande. Oft erwarten wir vom Partner alles, aber die Ehe ist gedacht, dass wir sie vor Gott leben und dass wir sie mit Gott leben. Und da ist Gott im Zentrum und kann Gott mich füllen. Ich muss nicht bitter werden, weil mein Partner gerade mal wieder nicht die 150% übrig hat, die ich gerade fordere oder brauche. Sondern beide füllen sich und lassen sich von Gott füllen. Und aus dem Überfluss, den sie da haben, schenken sie einander. Das ist schöner. Ich mache mich nicht so abhängig und so bleibe ich frei. Und ich bleibe frei, die Wahrheit zu sagen. Ich bleibe auch frei, Gottes Wort zu sagen. Das ist noch ein Grund, warum Jesus im Zentrum sein möchte. Was er fordert, ist harsch, aber es ist weise und es ist liebevoll. Aber was hat es mit diesem, nimm dein Kreuz auf dich, trag dein Kreuz komm mir nach. Das ist ziemlich starker Tobak, muss ich euch ehrlich sagen. Was Jesus hier sagt, ist, du musst bereit sein, den Weg zu gehen, den ich für dich gegangen bin. Jesus sagt, du musst bereit sein, den Weg zu gehen, den ich für dich gegangen bin. Du musst bereit sein, dein bisheriges Leben ans Kreuz zu nageln. Du musst geistlich betrachtet bereit sein zu sterben, um das neue Leben von Gott empfangen zu können. Und das bedeutet, dass du bereit sein musst, der Sünde, dem Bösen an sich zu sterben. Auch dem Bösen in mir selbst. Und für die Jünger damals, zu denen Jesus das gesagt hat, die Apostel, die um ihn rumstanden zu dem Zeitpunkt, für die hat es auch bedeutet, dass sie ihr physisches Leben hingeben müssen, als sie von den Römern hingerichtet worden sind. Aber was Jesus sagt, macht Sinn. An der Sünde und am Bösen festhalten geht nicht, wenn ich Gott folgen will. Das läuft einfach nicht. Ich kann nicht sagen, ich stelle mich ins Licht, aber bring Schatten mit. Im Licht vergeht Schatten. Und ich kann nicht Gottes Berufung für mein Leben folgen und so bleiben, wie ich bin. Ich kann nicht das Gute von Gott nehmen und trotzdem die Dunkelheit an mir behalten. Und natürlich wird mich das was kosten. Das wird zuweilen richtig wehtun, mein altes Leben loszulassen, mein altes Denken loszulassen, mein altes Fühlen loszulassen, vielleicht einen Besitz loszulassen, vielleicht sogar einen Menschen in meinem Leben loszulassen. Und ich glaube, jeder Christ, der wirklich mit Leidenschaft Jesus gefolgt ist, hat irgendwann nach einigen Jahren spätestens die Erfahrung gemacht, dass es einfach Menschen gibt, die er loslassen musste. Das ist hart und das ist traurig. Aber es kann sein. Das ist Teil der Kosten. Was meint Jesus mit Kosten und Krieg? Also dieses Beispiel mit den beiden Königen, die da gegeneinander, der eine gegen den anderen auszieht. Ich lese nochmal. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Macht Sinn. Wenn ich mit meiner Armee nicht bestehen kann, dann muss ich wohl jemanden vorausschicken, einen Diplomaten, der sagt, hey, was sind die Kapitulationsbedingungen? Muss ich Tribut zahlen? Alles okay, ich will keinen Krieg, keine unnötigen Verluste. Ja? Wovon redet Jesus hier? Er ermahnt uns, bevor wir eine Entscheidung für ein Leben mit ihm treffen, die Kosten abzuschätzen, sich nicht lächerlich zu machen oder Schlimmeres. Ja? Wir sollten uns ernsthaft fragen, ob wir bereit sind, ihm unser ganzes Leben anzuvertrauen, ihn mehr zu lieben als alles andere auf der Welt, dem Bösen auch in uns zu widerstehen und leidensbereit zu sein. Und das ist echt ein ganz schön krasser Preis. Ich habe mich mal mit einem Freund unterhalten, aber was gesagt hat, das mich ziemlich beeindruckt hat. Vor allen Dingen, weil du das heute selten hörst. So Stichwort irgendwie Cancel Culture und so. Ja, und weniger Zuverlässigkeit. Und ich bin immer hier und bin mal da. Alle Optionen offen halten, Ja sagen und dann Nein sagen. Wenn sich was Besseres bietet. Oder wenn es zu unbequem wird. Ja. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Sascha, im Grunde genommen würde ich mein ganzes Leben Gott weihen. Ich würde ihm mein Leben geben. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Also nicht mein Leben geben. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann, was er von mir fordert. Und manchmal weiß ich auch nicht, ob ich das will. Und darum kann ich nicht Ja zu Jesus sagen. Ich will nicht Ja sagen und es dann nicht durchziehen. Und da stehen wir in Heuchler. Krass, oder? Ich fand das richtig wow. Weil das ist so tief, das ist so ehrlich und er hat verstanden, was Jesus hier meint. Nicht, dass du es anfängst und dann nicht durchziehen kannst und alle über dich lachen. Nicht, dass du es anfängst, nicht durchziehen kannst und du zum Gespött wirst. Und da stehst wie ein Heuchler. Weißt du, es gibt so viel, was wir aufgeben als Christen. Tatsächlich. Und ich bin froh, dass Jesus uns das ehrlich sagt. Zum Beispiel vergeben wir anderen. Das heißt, ich verzichte auf Rache. Das kann je nach Vergehen ziemlich krass sein. Das kann mich ziemlich viel kosten, an mich zu halten und mich nicht zu rächen, sondern es in Gottes Hand zu lassen und zu vergeben. Das kann unter Umständen bedeuten, die andere Wange hinzuhalten. Nicht immer, aber unter Umständen. Das heißt, dass ich meine Feinde liebe und lieben soll. Das heißt, dass ich denen Gutes tun soll, die mich verfolgen. Dass ich leidensbereit sein muss. Dass ich mit Ablehnung rechnen muss. Dass ich vielleicht sogar mit Verfolgung rechnen muss. Oder Schlimmeres. Es bedeutet, dass ich meinen Stolz loslassen muss und dass ich auch meine Lieblingssünden loslassen muss. Und und die Liste geht weiter. Wir könnten jetzt hier irgendwie wahrscheinlich noch einen halben Abend stehen und weitere Sachen aufzählen. Und da soll keiner sagen, Jesus folgen kostet nichts. Jesus folgen kostet ziemlich viel. Alles. Am Ende alles. Denn er sagt es ja. Er sagt, dass wir uns ihm ganz hingeben müssen, sonst können wir nicht seine Jünger sein. Dass wir durchziehen müssen, sonst können wir nicht seine Jünger sein. Dass wir unser altes Leben loslassen müssen, sonst können wir nicht seine Jünger sein. Dass wir sogar bereit sein müssen, uns selber zu kreuzigen. Bereit sein müssen, das Böse oder das Dunkle an uns sterben zu lassen. Und dann spricht er am Ende noch von fadem Salz. Was ist das schon wieder? Was meint er damit? Schau, damals war Salz nicht so rein wie heute. Wenn du jetzt in deine Küche gehst und du schaust an, Salz schön weiß, Natriumchlorid, ja, reinstes Natriumchlorid. Damals war das nicht so. Gerade totes Meersalz in Israel hatte viele Verunreinigungen, also Pflanzenreste, Sand und all solche Dinge. Das war kein reinstes Salz. Ja? Und so konnte es sein, dass ein großer Teil vom eigentlichen Salz, vom Natriumchlorid, bei Kontakt mit Wasser rausgewaschen wurde aus diesem Salzgewürz, möchte ich es mal nennen. Und was dann zurückblieb, es taugte nicht mehr zum Würzen. Aber auch nicht zum Düngen, was man normalerweise mit Pflanzenresten gemacht hat. Weil so ein bisschen Salz hing halt immer noch dran. Aber damit kannst du keinen Boden düngen, du machst den unfruchtbar, da kriegst du die beste Pflanze tot. Also die Aussage ist recht leicht zu verstehen. Als meine Jünger seid ihr Salz. Wenn ihr mir nachfolgt, seid ihr Salz. Was macht Salz? Es würzt. Was haben wir ohne Salz? Langweiliges Essen. Kein Geschmack. Kein Geschmack. Keine Leidenschaft. Paulus sagt mal, eure Rede sei stets mit Salz gewürzt. Leidenschaft und Liebe für Gott. Mit Tiefe, mit Klarheit, mit Gehalt, mit dem, was Leben ausmacht. Was Jesus hier meint ist, wenn du mein Jünger sein möchtest, dann geht kein Wischiwaschi. kein verwaschenes, verwässertes Christentum. Keine abgespeckte Version von dem, was er uns sagt. Sondern ein Glaube an Jesus, der Feuer hat, der Würze hat, der Geschmack hat, der was verändert in dieser Welt, der den Menschen dient. Lass es nicht zu, dass andere Dinge in deinem Leben deinen Glauben und deine priesterliche Berufung verwässern. Nicht das Streben nach Besitz, nicht das Streben nach Glück, aber auch nicht deine Liebsten oder du selbst. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das eine fließt aus dem anderen. Wenn du mit Gott verbunden bist, bist du Salz und Licht und bist ein Segen für die Menschen um dich rum. Und du kannst sie lieben, wie sie keiner lieben könnte, weil die Liebe, die in dir ist, von Gott ist und wirkt. Gott schenkt uns übernatürliche Liebe für die Menschen um uns rum. Aber der Weg, wie wir sie bekommen, ist, Gott zuerst zu lieben. Mehr zu lieben als alles und jeden anderen, inklusive uns selbst. Dien Gott und dien den Menschen. Oder anders, wer Gott dient, wer ihm wirklich dient und ihn wirklich liebt, der dient Menschen und liebt Menschen. Ich möchte heute mit zwei Fragen enden, die Jesus seinen Zuhörern mal gestellt hat. Und sie stehen im Markus-Evangelium. Da sagt er, denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen? Und Schaden zu nehmen an seiner Seele. Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele erlöse? Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner eigenen Seele? Was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Mögest du erkennen, dass Gott wahrhaftig ein Leben in Fülle für dich und mich vorbereitet hat. Mögest du dir bewusst sein, dass du dieses Leben nur dann erhalten kannst, wenn du bereit bist, dein altes Leben loszulassen. Mögest du erfahren, wie Gott dich zum Salz, zum Segen für diese Welt und die Menschen um dich rumsetzt. Während du mit deinem Herzen immer näher an seinen Herzschlag kommst.